Ich starte mit einer Folie. Lasst mal die Begriffe auf euch wirken. Diese Schlagwörter. Lasst euch nicht erschlagen von den Schlagwörtern, aber lasst sie wirken. Sie haben doch kräftig, sie sind kräftige Wörter da. Jedes einzelne Wort hat Kraft. Und stellt dir jetzt jemand vor, der dies alles zusammen erlebt hat, wiederholt über Jahre, etwa 13 Jahre lang. Ich rede von Josef, der mit deiner Frage mit 13, mit 17 wurde es schlimm und mit 30 kam er aus dem Gefängnis. Das gibt nach Adam Riese 13. Und das waren die schwierigen Jahre in seinem Leben. Josef, ein Sohn von Jakob, und das ist jetzt einfach der Filter auf die schwierigen Dinge in seinem Leben. Verstehen, es gibt dann immer noch anderes, aber ein Filter, der all diese Begriffe so zum Vorschein bringt, was er Schwieriges erlebt hat. Kennst du das persönlich auch, den einen oder anderen Begriff von früher, vielleicht sogar aktuell? Wenn ja, tut mir das leid. Das ist anstrengend, das schmerzt, das ist schwierig, das ist herausfordernd. Und manchmal würde man am liebsten davonlaufen, so Knopf drücken, neu beginnen und das irgendwie alles hinter sich lassen. Aber so geht's in der Regel nicht. Aber ich wünsche dir, gerade wenn du auch jetzt betroffen bist von etwas, dass du Kraft, Zuversicht, Trost erlebst, vielleicht auch durch meine Ausführungen. Und wer das Leben von Josef kennt, der weiß, dass er eben dann auch andere Zeiten gehabt hat. Die Begriffe hier sind wahr, aber sie sind nicht die ganze Wahrheit. Die 4 Jahre waren hart, aber sie waren nicht das Ende. Und ja, die Schöpfung seufzt, aber es gibt einen Erlöser. Und um diese Spannung und dieses Aber geht es heute, ausgehend von Josef. Lass uns eintauchen in diesen etwas anderen Aberglauben. Ganz kurz ein paar Etappen aus dem Leben von Josef. Seine Mutter Rahel stirbt, als er noch jung war, also er ist von früh an ein Halbwaise. Er ist Lieblingssohn, aber gleichzeitig verhasster Bruder. Diese Brüder, die ihn hassen, töten ihn auch fast und verkaufen ihn schließlich als Sklave, als Knecht nach Ägypten. Er landet bei Potiphar, ist dort Verwalter, wird verleumdet und landet im Gefängnis, ohne Prozess. Er ist jahrelang im Gefängnis, deutet Träume zweier Mitgefangener und bleibt trotzdem im Gefängnis. Er deutet auch den Traum des Pharaos und plötzlich, schwuppdiwupp, ist er zweitoberster Mann Ägyptens. Er bereitet das Land in 7 ertragreichen Jahren auf die Hungersnot vor. Eine Hungersnot, die nicht nur Ägypten erfasst, sondern auch umliegende Länder und dadurch auch seinen Vater und seine Brüder. Und so kommt es zum unerwarteten Wiedersehen, weil seine Brüder anreisen. Was wird wohl bei diesem Wiedersehen geschehen? Wird er ihnen den Kopf waschen und so ihre Schuld Punkt für Punkt so unter die Nase reiben, sie noch mal so richtig daran erinnern, ihnen das vorhalten? Wir gehen jetzt direkt zum zweiten Wiedersehen. Sie gehen dann noch mal zurück und kommen wieder. Und bei diesem zweiten Wiedersehen gibt er sich zu erkennen. Und was er aber denn dann sagt, ist erstaunlich. Und nun, sagt er zu ihnen, seid nicht bekümmert Und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Ja, sie haben ihn nach Ägypten verkauft. Sie haben ihn versklavt. Das muss man nicht schönreden. Das macht er auch nicht. Sie haben sich schuldig gemacht. Aber statt jetzt nur sich um die Schuldfrage zu drehen, statt nur das Elend zu sehen, hat Josef eine andere, eine größere Perspektive. Er sagt so sinngemäß, eure Boshaftigkeit hatte nicht das letzte Wort. Gott hatte einen großen Rettungsplan und ich bin ein Teil davon. Gott hat früher etwas eingefädelt und dafür gesorgt, dass ihr nun in dieser aktuellen Hungersnot nicht zugrunde geht. Gott will euch, Gott will uns als Volk, weil er ja auch dazu gehört, am Leben erhalten und retten. Und dafür, genau dafür, bin ich schon vor Jahren nach Ägypten gekommen, damit ich jetzt schließlich in dieser Position bin. Jetzt bin ich in dieser Position und kann für euch sorgen, dass ihr nicht zugrunde geht. Und diese Perspektive bestätigt Josef dann auch Jahrzehnte später, als der Vater, also Jakob, gestorben ist, kommt nochmal die Angst hoch bei den Brüdern. Jetzt ist so der Big Boss ist jetzt weg. Jetzt könnte sich der Josef vielleicht rächen. Er ist ja immer noch an der guten Position. Und da gehen sie auf ihn zu und bitte. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Also ähnliche Worte, aber auch ähnlich stark. Zuerst ist es ihm wieder ein Anliegen, dass sie sich nicht sorgen und sich nicht fürchten. Und wieder nennt er auch Sünde beim Namen. Er sagt, ja, eure Absichten waren böse, ihr wart gegen mich. Aber da war auch ein Gott mit guten Absichten, mit guten und größeren Absichten. Jakob und alle Nachkommen sollen am Leben bleiben und gerettet werden. Und wenn man bedenkt, dass das Gottesvolk ist und über dieses Volk ausgesprochen wird, du wirst gesegnet und du bist ein Segen auch für alle anderen, in dir werden alle anderen gesegnet, dann ist ja die Rettung dieses Volkes entscheidend, sonst kommt ja der Segen nicht in die ganze Welt. Also, auch das schwingt mit, wenn das Volk erhalten bleibt und wenn Josef dafür in diese Rolle geschlüpft ist, sozusagen. Menschen sind böse und sie enttäuschen früher oder später, aber Gott ist gut. Und darum muss Josef seine Brüder auch nicht selbst beurteilen und kann sie Gott überlassen. Dies der starke Aberglauben Josefs. Er sagt ja eben, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn, aber Gott beabsichtigte es, zum Guten zu glauben. Da sind wir also beim Aberglauben. Ne? Ja, wahrscheinlich ist auch dir früher oder später eben Schwieriges widerfahren. Gott aber kann es auch bei dir zum Guten wenden. Wie bei Josef. Und wie hoffnungsvoll für Josef, wie tröstlich aber auch für seine Brüder. Gott kann die Fehler anderer, aber auch meine Fehler zum Guten wenden. Das ist nicht die Endstation. Was mich dann interessiert hat, irgendwie, wir staunen wahrscheinlich alle über diese Haltung von Josef, wie er denn zu dieser Haltung gekommen ist, wie ist denn nicht einfach da auf die Brüder los und ihr Deppen und was ihr also die ganze Bitterkeit, nein, sie war eben nicht da, die Bitterkeit, aber wie kam er an diesen Punkt? Was half ihm? Wieso konnte er seinen so harten Lebensweg so positiv bewerten? Nach seiner Befreiung aus dem Gefängnis gibt der Pharao ihm ja eine Frau, die Asenat, eine Einheimische, und ihnen werden noch vor der Hungersnot zwei Söhne geschenkt, Manasse und Ephraim. Und diese beiden Namen, die sind sehr aufschlussreich und die werden wir uns anschauen. Gehen wir mal zum ersten Sohn, Manasse. Da heißt es, und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse. Denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Also das Deutsche kennt ja das aktiv, zum Beispiel er vergisst, und das passiv, er wird vergessen. Und das Hebräische kennt noch etwas Drittes. Und das kommt in diesem Wort Manasse vor. Er lässt vergessen. Und jetzt dort steht die Person, also der Grund im Vordergrund, der etwas vergessen macht oder vergessen lässt. Also Manasse heißt sozusagen, er lässt vergessen. Und der zweite Teil des Verses unterstreicht es auch. Denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Also es gibt einen Akteur, eine handelnde Person, die da eingreift, die aktiv ist und die im konkreten Fall hier Josef an den Punkt bringt, dass er all das erlittene Unrecht vergisst. Kaum zu glauben. Wer das ist, wird präzisiert. Eben, es ist Gott, Elohim. Aber wie ist nun das Vergessen zu verstehen? Also als er den Brüdern begegnet, erkennt er sie noch, er weiß ja, also es ist nicht eine Gedächtnislücke, eine Erinnerungslücke, so ist es nicht gemeint. Nein, die Vergangenheit ist schon noch irgendwo da. Aber nehmen wir jetzt nochmals die Folie mit diesen Schlagwörtern vom Anfang. All das hat Josef durchgemacht. Aber jetzt mit seiner Befreiung aus dem Gefängnis und mit all dem, was Gott in seinem Leben tut, kommen ganz viele neue Erfahrungen dazu. Und das führt dazu, dass Heilung und Wiederherstellung im Herzen Josefs passiert. Und die schlimmen Erfahrungen, die ich versucht habe zusammenzufassen, die verblassen und an diese Stelle treten gegensätzliche Worte, auch Schlagworte mit Kraft, aber mit positiver Kraft. Und vergessen heißt ja eigentlich ganz weg, aber ich habe es für den Kontrast habe ich es doch noch da gelassen, dass man sieht, irgendwo, ihr könnt auch das ein bisschen überfliegen. Hat zum Teil ein bisschen gegensätzliche Paare gebildet, wie Vertrauensbruch, Vertrauen oder Entwurzelung, und dann bekommt er eine neue Familie, ein neues soziales Umfeld. Josef steht an einem ganz anderen Punkt. Gott ist der, der das eingefädelt hat und ihn vergessen lässt. So schön, so kraftvoll. Gott hat tiefgreifend interveniert und ich sage es nochmal, das kann er auch in deinem und in meinem Leben wiederholen. Und ich wünsche uns, dass alles Kränkende und alles Schwierige der Vergangenheit, auch vielleicht der Gegenwart, uns nicht mehr niederdrückt, uns nicht mehr ausbremst, uns nicht mehr entmutigt und dass wir wie Josef so unbeschwert und frei nach vorne blicken können. Und nicht immer noch, das war auch noch. Sein Blick geht nach vorne. Also, jetzt ist das Vergangene überwunden. Und was geschieht jetzt? Das kommt im Namen Ephraim zum Zug. Und dem zweiten, also zweiten Sohn, gab er den Namen Ephraim. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Also die Erklärung, das ist noch flott, die Übersetzung sozusagen, die steht jeweils gerade im Vers selbst, auch hier. Er hat fruchtbar gemacht, heißt Ephraim. Und auch hier etwas Kurzes aus dem Hebräischen. Aim, diese Endung, steht im Hebräischen für etwas Zweifaches, für etwas Doppeltes. Also freier übersetzt könnte man sagen, er ist übermäßig fruchtbar gemacht worden. Oder doppelt oder eben noch mehr als doppelt. Überreich fruchtbar gemacht worden. Und auch hier ist wieder die Antwort auf die Frage, durch wen? Es ist durch Gott. Gott hat mich fruchtbar gemacht. Und da gibt es natürlich noch eine andere Frage in diesem Satz. Wo ist das geschehen? Und auch da ist die Antwort interessant und verblüffend. Im Land meines Elends. Was? Im Land meines Elends? Ausgerechnet dort? Eben nicht, wenn man raus wegläuft und neu beginnt. Im Land meines Elends hat Gott ihn fruchtbar gemacht. Josef, der Schweres, der Ungerechtes, der Träume zerstörendes erlebt hat. Er landet im dunklen Tal, er landet im Gefängnis und alle Aufrichtigkeit, aller Einsatz scheint so vergeblich. Und doch kann Josef durch das Erlebte bei der Geburt seines zweiten Sohnes sagen, genau in dieser dunklen, in diesem dunklen Loch, in dieser Sackgasse, in dieser Vergessenheit, in dieser Ausweglosigkeit ist Gott auf den Plan getreten und hat mich darin unfassbar fruchtbar gemacht. Wie tröstlich für jeden von uns, der das erlebt hat oder immer noch erlebt, dass er auf dem Abstellgleis oder sonst eben neben, irgendwo im Schwierigen gelandet ist. Alles scheint so hoffnungslos, man funktioniert vielleicht einfach irgendwie noch, hält aus, geht mehr oder weniger einsam durchs dunkle Tal, weiß nicht, wann es aufhört. Und dann sorgt Gott dafür, dass aus diesem Elend heraus viel, viel Segen entsteht. Ein Segen, der über Josef hinausgeht. Seine Brüder werden gerettet. Und es heißt sogar, weil ja eben Hungersnot in Ägypten und rundherum war, alle Welt kam nach Ägypten. Also was Gott durch eine Person bewirken kann, nicht nur für ihn, sondern als Segen darüber hinaus, das sehen wir bei Josef und das kann er auch heute nochmals tun. Und wie viel Hoffnung macht uns das, wenn wir heute im Elend stecken, wenn die Frucht noch nicht sichtbar ist? Und ich möchte uns Mut machen, Hoffnung, wenn wir uns eben irgendwie abseits im dunklen Tal fühlen. Also, wir haben geschaut, wie Gott eingegriffen hat, wir haben gesehen, wie Josefs Herz verändert wurde und auch seine Situation. Wir erfahren in der Bibel relativ wenig, wie Josef sich in diesen 13 Jahren selbst verhalten hat. Das wurmt mich manchmal. Ich würde meinen, was ist denn da mit Gott und so weiter? Aber ein paar Dinge habe ich gefunden. Was zeichnet ihn aus? Erstens, da ist ja die Frau von Potiphar. Und die nervt mich jedes Mal wieder neu, wenn ich von ihr lese. Ach, ich könnte sie jeweils einem in den Hintern geben. Die wirft ja auch ein Auge auf diesen Mann mit schönem Angesicht, oder wie es genau auch heißt. Und es heißt, über längere Zeit hat sie täglich ihn aufgefordert, mit ihr intim zu werden. Und er hat täglich, Tag für Tag widerstanden. Und was hat ihn angeleitet? Ich habe zwei Gedanken gefunden. Erstens, ist Josef ein Mann, der Verantwortung versteht. Er kennt Verantwortung, er weiß, was Potiphar ihm übertragen hat, aber er weiß auch die Grenzen. Er weiß, wo die Verantwortung aufhört. Und wichtiger noch, er weiß es nicht nur, er respektiert Verantwortung und Grenzen. Er weiß, dass Potiphar ihm alles anvertraut hat, außer seine Frau. Und das respektiert er. Und zweitens anerkennt Josef auch eine andere Autorität. Es heißt da in Genesis 39, also 1. Mose 39, Vers 9, er will nicht gegen Gott sündigen. Auch da hat er ein Verständnis für Reinheit, für Integrität und für Unterordnung. Und das ist der Punkt 1, wie Josef sich in dieser Zeit verhalten hat. Zweiter Punkt. Josef machte einfach seine Arbeit gut. Was meine ich mit einfach? Ich meine, für ihn war es irgendwie wie glasklar, dass man seine Arbeit einfach so gut macht. Vielleicht zwei Beispiele. Noch zu Hause sozusagen, schickt ihn sein Vater zu seinen Brüdern. Was macht Josef? Er geht. Oder dann kommt er ins Gefängnis, ein Ort, wo er unfreiwillig ist, den er sich nicht ausgelesen hat. Auch dort ist er zuvorkommend. Der Amtmann, der bisher das Gefängnis sozusagen führt, dem entgeht das nicht und er überträgt Josef ganz viele, oder vor allem diese Aufsichtsaufgaben über die Mitgefangenen. Und Josef, et voilà, er macht's. Und er macht so gut, dass er eines Morgens mitbekommt, dass zwei Mitgefangene traurig sind. Und sie fragt, was ist los? Und so kommt es, dass sie ihm die Träume erzählen. Also, auch wenn eine Aufgabe klein ist, unbedeutend, unauffällig, Josef macht sie. Er ist im Kleinen und Verborgenen treu und er dient. Er dient einfach. Er übt sich im Dienen, er erledigt Aufgaben, auch wenn sie nicht honoriert werden, auch wenn sie nicht nach nächsten Karriereschritt schmecken, er macht es einfach. Dritter Punkt. Als Josef mit 17 Jahren seine Träume hat, geht er zum Vater und zu seinen Brüdern und erzählt ihm, wie sie sich da mal vor ihm verneigen werden. Und ja, jugendlich naiv könnte man sagen, noch nicht ganz ausgereift. Sein Vater weist ihn zu einem gewissen Maß zurecht. Aber vor allem der Hass der Brüder und der Neid wird nur noch größer. Man könnte vielleicht sagen, man kann es nicht so gut herauslesen, aber wie für einen Teenager im Alter von 17 Jahren nicht ganz untypisch, dreht sich das Leben ein bisschen um ihn selbst und um die Frage, wer bin ich, was wird mal aus mir, wo ist mein Platz? Und da ist es logisch, dass so zwei Träume einem schmeicheln, so die Vorstellung, ja, mein Vater da, Big Boss, der wird mal sich noch verneigen vor mir und die Brüder auch noch, gerade die Älteren und überhaupt. Ich bin dann irgendwie Mittelpunkt. Tönt noch gut so, oder? Man weiß nicht ganz, was die Motive waren, aber es könnte ungefähr so gewesen sein. Und später dann, im Gefängnis, als er den zwei Gefangenen ihre Träume deutet, steht er an einem anderen Punkt. Und er weist sie darauf hin, also, dass mal gar klar ist, ich kann Träume nicht deuten, Gott kann es. Gott wird es machen. Okay. Und als dann der Pharao kommt und ihm ein Kompliment macht, Josef, ja. Im Gegensatz zu allen anderen Leuten, die meinen Traum nicht deuten können, habe ich gehört, dass du Träume deuten kannst. Kannst du ihn mir bitte erklären? Und stellt euch vor, nach so vielen Jahren im Gefängnis, so vielen Jahren im Verborgenen, kommt der höchste Mann zu dir. Und es wäre die Gelegenheit, sich in Szene zu setzen. Und sich mal so ein bisschen, ah, das tut noch gut, das Kompliment, ja, ich maße es gerade noch ein bisschen aus, ja, ich kann Träume, nein, ich kann nicht Träume deuten. Gott kann. Und er wird es dir sagen, was das bedeutet. So reagiert er. Wie stark von ihm. Er verweist hier auf Gott. Und dann, zur Zeit, als seine Brüder ihm begegnen, sieht er sich auch nicht als großen Helden, der nun seine Brüder rettet. Nein, auch dort, wie ich schon früher erwähnt habe, sagt er, ja, ich bin nur Teil eines größeren Rettungsplans. Ich bin einfach ein Puzzleteil. Er stellt sich nicht in den Vordergrund, sondern verweist auf Gott und seine größeren Ziele. Dieser Teenager ist ein Mann geworden und er ist gereift. Er fokussiert auf Gott, er ist abhängiger geworden von Gott. Er nur kann es, er ist es, schaut auf ihn. Und so kann man wie auch sagen, nachdem eigentlich durch die Träume eine Berufung gekommen ist im Alter von 17 Jahren, ist durch die Jahre mit Dienen, kein Potiphar und im Gefängnis eine Befähigung dazu gekommen, diese Berufung auszuüben, aber auch eine Charakterformung. Und wenn das zusammenkommt, dann gibt es dann einen doppelten Ephraim-See oder Frucht, Berufung, Befähigung, Charakterformung. Zum Schluss möchte ich ein paar Punkte, so als Wiederholung, aber auch ein bisschen als Konzentrat, aus diesem Leben von Josef noch herauslesen und mit euch teilen. Ich habe es auch schon gesagt, diese Formulierung. Gott hat das letzte Wort. Nicht menschliche Boshaftigkeit, nicht menschliche Absichten oder nicht böse Absichten. Gott allein kann aus Abstellgleisen wieder herausführen. Aus Sackgassen, irgendeine Straße machen, eine Fortsetzung, dass es eben doch weitergeht und sogar viel besser weitergeht. Er kann aus Tiefpunkten großen Segen machen oder bewirken. Gott aber. Wir sehen das auch ein bisschen bei Stephanus zum Beispiel. Er hat da ja die große Rede kurz vor seinem Tod und der Saulus hat seinen vermeintlich großen Sieg, als er ihn steinigen lässt. Die Christen werden zerstreut, die Verfolgungsintensität nimmt zu. Man könnte sagen, oh oh, erste Gemeinde, ups, jetzt wird es kritisch. Was passiert? Nicht nur Jerusalem, sondern auch Judäa und Samaria hören und erleben das Evangelium, weil die Christen nicht stumm bleiben, die zerstreut worden sind. Und so breitet sich Gottes Reich aus, auch wenn es einen Moment lang nach Erstickung ausgesehen hat. Oder natürlich das andere Beispiel, Jesus, die Kreuzigung, der Tod, das Grab. Man könnte meinen, jetzt ist alles vorbei und den Jüngern geht es einen Moment lang auch so. Was ist jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Jetzt ist es zu Ende. Und dann kommt die Auferstehung und das neue Leben. Menschen, als zweiter Punkt, Menschen können unsere Berufungen nicht zerstören. Was Gott, wie bei Josef, beschlossen und auch durch den Traum vorausgesagt hat, das will er auch erfüllen. Und manchmal aber scheint die Berufung in einer Krise, in einer schwierigen Phase so weit weg, so unerreichbar. Aber glaub mir, Gott geht nicht leichtfertig mit Berufungen um und wirft sie nicht so schwuppdiwupp weg. eine Berufung bleibt. Da kann kein Mensch etwas antasten. Dritter Punkt. Wortspiele. Hier reimt es sich. Menschliche Grenzen lassen Gott glänzen. Also die Geschichte von Josef zeigt eindrücklich, dass wenn wir Menschen an Grenzen kommen, Gott umso mehr wirken kann und eben glänzen kann. Josef steckt sozusagen im Sumpf und wir wissen dieses Bild, wenn man im Sumpf steckt, ich habe es zum Glück noch nie erlebt, sagt man, könne man sich nicht selbst am Haarzopf, wenn man noch Haare hat, haben sollte, herausziehen. Nein, es braucht jemand von außen, der einen herauszieht. Und das sehen wir bei Josef. Gott kommt umso mehr zum Zug. Und Gott ist mit uns auch in dunklen Tälern. Das sagt uns einerseits Psalm 23, da müssen wir nicht den Josef studieren. Aber das sagt auch Stephanus, genau in der Rede, die ich euch vorhin erwähnt habe. Der Stephanus macht da ja eine super spannende Abhandlung über die Kirchen- oder die Heilsgeschichte von Gott und landet dann logischerweise eben auch bei Josef. Er erwähnt dann, wie Josefs Brüder ihn beneiden und verkaufen. Und dann sagt er aber eben etwas Schönes, das ist wieder so ein Aber. Da heißt es nämlich, und die Patriarchen, das sind eigentlich andere Übersetzungen, reden von Erzvätern, gemeint sind die Brüder von Josef, und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten, Gott aber war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König. Menschen verlassen einen, geben einem auf, Gott aber bleibt an der Seite. Zugegeben, in der Not selbst fühlt es sich manchmal nicht so an, als wäre er da. Aber Aussagen wie diese justieren unseren Blick wieder auf die Wahrheit. Er ist immer mit uns. Und das ist tröstlich und hilfreich zu wissen, auch wenn wir es nicht sehen und fühlen. So viel zum Aberglauben. Zum etwas anderen Aberglauben. Ja, jetzt wir. Gottes Wort soll ja in unser Leben hineinsprechen. Und darum habe ich noch, ich halte es da ähnlich wie Markus Germann, ein, zwei Fragen mitgebracht. Wo kämpfst du aktuell mit Gedanken, Gefühlen, der Ausweglosigkeit, Ungerechtigkeit, Verlassenheit oder irgendeines der anderen Schlagwörter? Bist du bereit, darin neu Gott zu vertrauen? In deiner Hoffnungslosigkeit, in deiner Verlassenheit, in deiner, was es auch immer ist, das ist die erste Frage. Und die andere, gibt es eine Lüge, der du mit einer persönlichen Zusage oder einer Berufung, ein prophetisches Wort, was auch immer, wie bei Josef, entgegentreten kannst? Josef, wäre spannend, wie stark er an diesen Träumen festgehalten hat, wie stark die präsent waren im Gefängnis. Lesen tun wir gar nichts darüber, aber spätestens retrospektiv sah er, wie sie sich erfüllt haben. Diese zwei Fragen, ich lasse sie euch eine Minute bewegen und dann möchte ich gerne beten.